begrüße Sie in unserem Fachmagazin Lehrerzimmer im Kontrafunk, unserer Sendung über Bildungsfragen, Bildungspraxis und Bildungspolitik. Mein Name ist Klaus Rüdiger. Unsere Themen heute. Wir blicken zunächst nach Großbritannien. Hier löste die Veröffentlichung eines alarmierenden Berichts über die dramatisch hohe Zahl von jugendlichen Arbeitslosen eine intensive Debatte aus. Im Auftrag der Regierung Starmer erstellte der ehemalige Gesundheitsminister Alan Milburn eine verheerende Diagnose. In Großbritannien droht eine verlorene Generation heranzuwachsen. Mehr als 1 Million junger Briten haben weder einen Ausbildungs- noch Arbeitsplatz. Mit Dr. Jan Benz, Dozent an der Universität Oxford, suchen wir nach den Ursachen und fragen uns, wie neuartig die Ergebnisse des Milburn-Berichts denn tatsächlich sind. Und im zweiten Interview spreche ich mit dem Sprachwissenschaftler und ehemaligen Gymnasiallehrer Professor Mario Andriotti über die negativen Folgen des wachsenden Gebrauchs von sogenannter einfacher Sprache. Negative Folgen für die Bildung und allgemein für unsere Gesellschaft. Und ich frage meinen Interviewpartner, ob einfache Sprache mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht oder langfristig gerade das Gegenteil bewirkt. Und aus unserem lockeren Format Schule früher hören Sie heute am Schluss der Sendung eine weitere Folge. Lassen Sie sich überraschen. Sie hören das Lehrerzimmer im Kontrafunk. In Großbritannien haben mehr als 1 Million junger Briten aktuell weder einen Ausbildungs- noch einen Arbeitsplatz. 60% aller jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren hatten noch nie einen echten Job. Dies ist eine der dramatischen Feststellungen des ehemaligen britischen Labour-Ministers Alan Milburn in seinem aktuellen Bericht über Jugendliche in Großbritannien. Und Milburn betont mehrfach, es liege nicht an der Einstellung der jungen Menschen. 80% wünschten sich ernsthaft eine Arbeitsstelle. Versagt das britische Bildungssystem oder setzt der britische Sozialstaat falsche Anreize? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jan Benz. Er ist Dozent an der Universität in Oxford. Herr Benz, herzlich willkommen im Lehrerzimmer des Kontrafunks.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Bevor wir auf die Ursachen der Misere des britischen Bildungssystems zu sprechen kommen, sollten Sie uns bitte zunächst auf die wesentlichen Merkmale und Unterschiede des britischen Bildungssystems in Bezug auf die Dachländer, in denen wir senden, aufklären.
Ja, das mache ich doch sehr gerne. Also ich denke, es ist hilfreich, sich etwas die Geschichte der englischen Schule vorzuführen. Und da müssen wir jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit zurückgreifen, aber vielleicht doch bis ins 19. Jahrhundert, wo eben das englische Bildungswesen stark von den Public Schools, also zum Beispiel wie Eton, was hier sehr bekannt ist, oder Rugby School geprägt wurde. Und da gab es immer die Überzeugung, dass es gleichzeitig um die Vermittlung des Fachwissens, aber auch um die Formung des Charakters ging. Und es war auf einem klassischen Bildungsideal aufgebaut. Also die Schüler studierten natürlich Geschichte, aber dann auch Literatur, Latein, Griechisch, Mathematik, Physik und so weiter. Und es war vorgesehen, dass sie eben zu Staatsmännern, zu Führungspersönlichkeiten herangezogen werden würden, aber dann auch zu Gentlemen in einem christlichen Sinne, also einem gebildeten Charaktermenschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann dann eine Phase, die man vielleicht Demokratisierung nennen könnte. Das heißt, der Bildungsstaat wurde ausgebaut und immer mehr Kinder erhielten Zugang zu weiterführenden Schulen. Das sogenannte Tripartitsystem. Und da gab es zunächst die Grammar Schools, auf die ich später noch zu sprechen komme, und dann die modernen Schulen, also die Modern Schools und die technischen Schulen. Und da war das Ziel, hauptsächlich eine gewisse soziale Mobilität zu ermöglichen, die vorher vielleicht auch durch den Ständeunterschied nicht möglich war. Da gab es den großen Einschnitt dann in der Nachkriegsgeschichte in den 60er und 70er Jahren, wo ja auch überall eigentlich die Revolution wütete. Aber hier gab es eben eine Reform, die diese Struktur, diese Dreifachstruktur durch die Comprehensive Schools ersetzt hat, wo eben alle Schüler unabhängig von ihrer Begabung gemeinsam unterrichtet werden sollten. Und da ging dieses Ideal der Gleichheit in den Vordergrund und ersetzte in gewissem Sinne auch, sagen wir mal, die akademische Auswahl. Und dann unter Margaret Thatcher, wie so viel in England, hat sich auch im Schulsystem etwas verändert. Und hier wurden dann die nationalen Lehrpläne entworfen, das standardisierte Prüfungssystem wurde eingeführt, ein sogenanntes Ranking wurde eingeführt. Die Schüler wurden wieder nach Leistungsindikatoren eingegliedert. Und da fing eigentlich das Problem an, glaube ich, wovon wir heute dann diese tragischen und teilweise auch katastrophalen Ergebnisse immer noch erleben. Das zur Geschichte, sage ich jetzt mal. Die Grundstruktur ist tatsächlich etwas anders als, sagen wir, in Deutschland oder in den Dachländern, gerade weil es eben nicht diese Unterscheidung zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium gibt. Erstmal sollte man dazu sagen, dass die Schüler hier in den Schulen in England früher eingeschult werden. Also die sogenannte Reception, das erste Jahr ist also schon ab 4. 4 bis 5 ist also Reception. Dann von 5 bis 10 Jahre ist die sogenannte Primary School. Dann von 11 bis 16 die Secondary School. Und dann von 16 bis 18 die sogenannte Sixth Form. Und dann ab 18 die Universität. Also es ist praktisch anders im deutschen System insofern, dass alle bis 16 Jahre dieselbe Schule besuchen und dann ab 16 die sogenannten GCSEs, also das General Certificate of Secondary Education, ablegen müssen. GCSEs, wenn Sie diesen Namen sagen, dann fangen hier die Schüler an zu bibbern und zu zittern. Ja? Das sind also diese standardisierten Prüfungen und die würden vielleicht am ähnlichsten dem deutschen Realschulabschluss oder der mittleren Reife vergleichbar sein. Und danach kommen dann die sogenannten A-Levels, wo dann aber schon eine Spezialisierung erfolgt. Darüber können wir dann später noch sprechen. Aber das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte, die Genese und auch der jetzige Plan der Schulbildung.
Denkt man an britische Schulen, dann kommen einem nebst den Bildern von Schuluniformen natürlich auch Schüler in Privatschulen, insbesondere teuren Internaten, in den Sinn. In welchem Verhältnis stehen denn die öffentlichen Schulen, die sich natürlich auch noch einmal unterteilen, zu den Privatschulen?
Also, da haben Sie ganz recht. Es ist so, dass hier auch viele der öffentlichen Schulen noch eine Schuluniform haben, zumindest bis zu einem gewissen Alter der Schüler. Die ist manchmal etwas lockerer, manchmal etwas enger definiert, aber natürlich identifiziert man so die Privatschule mit der Schuluniform. Ich persönlich finde die Schuluniform eigentlich eine sehr gute Sache, denn so kommt der eigentliche Charakter des Schülers eigentlich viel mehr raus. Es geht nicht so darum, sich darzustellen, sondern es geht mehr darum, im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zu zeigen, weil eben alle anderen selbst gleich aussehen. Aber zu den Zahlen, also die staatlichen Schulen haben eine Riesenmehrheit der Schüler, also sagen wir 93-95%. Das sind die staatlichen Schulen und die Privatschulen den Rest, also ungefähr 6-7%. Im Klartext, also ungefähr 9 der 10 Millionen Schüler in England sind an staatlichen Schulen und ungefähr 500.000 bis 600.000 sind an den Privatschulen.
Gehen wir jetzt auf diesen Bericht ein. Da wird ja sehr dramatisch von einer Lost Generation gesprochen, einer verlorenen Generation. Und tatsächlich die Vorstellung, 1 Million junge Briten sitzen praktisch einfach auf der Straße oder zu Hause herum. Wo liegen die Ursachen? Machen wir bitte zunächst einmal eine Auslegeordnung über die verschiedenen Ursachenfelder.
Also dieser Milburn Report, sollte man dazu sagen, ist eben derzeit der einflussreichste bildungspolitische Report und Dokument in Großbritannien. Und da kamen jetzt vor kurzem eben diese Ergebnisse raus. Das wurde ja auch berichtet, auch in den Medien außerhalb von Englands, innerhalb von Englands natürlich auch. Und da geht es eben um diese sogenannten NEETs, N-E-E-T, NEETs. Und das sind die, die eben nicht in der Ausbildung sind, aber sich auch nicht auf einen Job vorbereiten und auch nicht mehr in der Bildung sind. Und dieser Prozentsatz war eben in der diesjährigen Studie scheinbar besonders hoch, bei 14%. Also das heißt, ungefähr 1 Million Personen gehören zu dieser Gruppe, die nicht mehr in der Schule, aber noch nicht in der Ausbildung und noch nicht in einem zielführenden Job sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass, obwohl die Medien außerhalb von England darüber ja breit berichtet haben, diese Zahl eigentlich immer relativ hoch war. Also ich habe es mal verglichen, 2013 war es sogar noch ein bisschen mehr, 13-14%, dieses Jahr eben 13,5% der Schüler, aber 2015 12%, 2022 11-12%, 2025 12-13%. Also ich sage jetzt mal so, natürlich 13,5 ist schon mehr als in den vergangenen Jahren, aber so auf eine breitere Zeitspanne verteilt ist diese Zahl eigentlich durchwegs hoch. Jetzt ist das keine Entschuldigung, es ist auch nichts Positives, sondern das bedeutet einfach, dass generell das ein Problemfeld ist. Nicht nur dieses Jahr, nicht nur in dieser Generation, sondern auch schon vor 10 Jahren und vor 15 Jahren. Gut, Sie fragen nach Ursachen. Da gibt es, glaube ich, viel zu sagen. Zum einen könnte man sagen, dass das Bildungssystem generell zu prüfungsorientiert ist. Das bedeutet dann, dass wenn die Schüler mal mit der Schule fertig sind, sie keine Lust haben, sich sofort wieder der nächsten, in Anführungszeichen, Prüfung zu stellen. Diesmal jetzt nicht auf dem Tisch vor Ihnen mit Zettel und Bleistift, sondern eben dann in der Jobsuche, die ja hier in England auch ziemlich brachial sein kann. Also das, denke ich mal, ist das eine. Das zweite ist, dass der Übergang von Schule zu Beruf einfach schlecht organisiert ist. Also dass die Orientierung fehlt und dass dann im gewissen Sinne natürlich auch das familiäre Umfeld dazu beiträgt. Also einfach eine Orientierungslosigkeit, aber dann auch eine Bildungsinflation, wie wir das ja auch in Deutschland haben, dass es viel zu viele hohe Abschlüsse gibt, dass jeder also studieren muss oder jeder hat zumindest den Eindruck, dass er studieren musste, dass die handwerklichen Berufe zum Beispiel völlig auf der Strecke bleiben, die allerdings dringendstens gebraucht werden. Also England hat gerade bei den handwerklichen Berufen einen großen Mangel. Gleichzeitig, und das würde man gar nicht denken, auch im ärztlichen Bereich, also das war schon vor der Corona-Krise so, dass das NHS, also das nationale Gesundheitssystem, es fehlt einfach dauerhaft an Personal. Und zwar nicht nur Ärzte, sondern auch Krankenschwestern, Altenpfleger und so weiter. Und da fehlt es in einem gewissen Sinne vielleicht an politischen Maßnahmen, zu sagen, das sind alles Berufe, die einfach da sind, das sind Lehrstellen, ja, da gibt es einen Markt, da müssen wir Leute hinschicken, da müssen wir Leute hin zu ausbilden. Aber dann auch vielleicht dieses Ideal, so ja, so alle müssen studieren, alle müssen einen Doktor haben und dann an die Uni gehen. Und dann natürlich, es gibt weitere Ursachen, über die wir reden können, auch vielleicht psychische Probleme, also die neueren Krankheiten, die an Kindern diagnostiziert werden, Angststörungen, Depressionen, neurodiverse Diagnosen. Also da gibt es sehr viel und das geht natürlich über die Schule hinaus. Und da sage ich jetzt mal, wenn das schon in der Schule diagnostiziert wird, dann nehmen das natürlich die Schüler auch mit in ihr berufliches Leben mit.
Sie haben eben erwähnt, die verschiedenen psychischen Probleme, die ja zum Teil schon mitgeschleppt worden sind, wie Sie gesagt haben. Auf der anderen Seite sind sie ja sicherlich auch verstärkt worden durch die ganze Zeit der Corona-Krise. Das heißt also, wir haben eh schon eine relativ belastete Jugend, die nun eigentlich hier in den Arbeitsmarkt integriert werden sollte. Wie geht denn die Jugend mit dieser Situation um? Was sind hier die Folgen? Also psychische Probleme, aber auch Gewaltprobleme, Verwahrlosung, Drogen, soziale Marginalisierung. Was passiert mit diesen jungen Menschen? Was erfahren sie davon?
Das kommt sehr auch auf die Schicht an, sage ich jetzt mal, in England und dann natürlich auch, wo man sich befindet. Also ich in Oxford, hier sitze ich hier in einer, sagen wir mal, elitären Blase. Darüber bin ich mir auch bewusst. Von daher, wir haben hier nicht die Zustände, die es in London gibt oder dann auch in den nördlichen Städten wie Manchester oder Birmingham, wo es ja fast tagtäglich jetzt Gewalttaten gibt. Nicht nur von Jugendlichen, aber auch von Jugendlichen. Ich denke mal, speziell auf die Schule zugeschnitten, vom Bildungswesen her, ist das Problem zum einen dieses Drillen auf die Prüfung hin, wo viele Schüler einfach dann abschalten und versagen. Ob die mitgezogen werden oder was dann aus denen passiert. Ich habe hier mit einem befreundeten Lehrer gesprochen. Das ist nicht so ganz klar. Also viele werden aus den Schulen genommen oder wechseln die Schulen. Das heißt, man kann die Fälle nicht nachverfolgen. Bezüglich der psychischen Probleme, viele davon kommen durch die Digitalisierung. Und diese Digitalisierung schleicht sich ja jetzt schon in die Schulen ein. Das heißt, also viele der Schulen brüsten sich damit, dass sie eben schon Laptops und Tablets in den Schulunterricht einbauen. Tatsächlich, es gibt also ganze Klassen, die also stundenweise überhaupt gar keinen Lehrer sehen, sondern ihre ganze Arbeit nur an einem Tablet machen, wo dann eine Aufsichtsperson dabei sitzt. Das haben wir hier konkret auch bei befreundeten Familien gehört, die dann daraufhin auch ihre Kinder aus der Schule genommen haben oder dann zum Homeschooling übersiedeln. Aber es gibt eben diese Konzentrationskrise, ne? Und dann gibt es vor allen Dingen auch, und damit verbunden irgendwie auch, das Fehlen eines wirklichen was man vielleicht Tiefenlernen nennen könnte. Also nicht nur die Aufnahme von Informationen, die dann wieder ausgespuckt werden, sondern das Lernen und die Aufnahme von Fakten auch als Aufnahme von Wahrheiten und von sinngebenden Sachverhalten irgendwie verstehen. Und das, finde ich, fehlt bei den Schülern ein bisschen. Das ist zumindest meine eigene Einschätzung.
Ein Bildungssystem, das auf diese Bildungsstandards ausgerichtet ist und auf dieses Testen, produziert natürlich eine solche Haltung, wie Sie es erwähnen. Da ist vielleicht auch ein Zusammenhang, wenn man von der Arbeitgeberseite immer wieder hört, das ist ja, soweit ich das überblicken kann, in Großbritannien ähnlich, ein Mangel an Kompetenzen. Aber was auch immer wieder hervorgehoben wird, was wir der Presse entnehmen können, ist eine entsprechende Einstellung beziehungsweise das Fehlen einer gewissen, nennen wir es, Arbeitsmentalität. Also Stichwort Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen und so weiter.
Ja. Völlig. Also da bin ich ganz einer Meinung und das höre ich nicht nur von Lehrern oder von Familien, das höre ich auch, wie Sie sagen, eben von Arbeitgebern, selbst aus Deutschland. Ich habe jetzt mit einigen Bekannten aus Deutschland darüber gesprochen, die selber Angestellte haben und einige von denen, das mag vielleicht sehr extrem klingen, sagen, die stellen prinzipiell keine Deutschen ein. Die nehmen Polen, die nehmen Osteuropäer, Ungarn, gerne Kroaten. Und ich habe gefragt, ja, aber warum denn? Und der Grund ist schlicht und einfach, weil die Deutschen nicht arbeiten wollen. Die kommen mit einer Mentalität, die einfach nichts beitragen will. Das ist ein Problem. Und ich denke, das ist ein Problem der Schüler. Und meiner Meinung nach wurzelt das schon in einer gewissen Weise eben in der Weltanschauung, die durch diese informationsstarke Lernstrategien in den Schulen vermittelt wird. Dass eben die Welt und damit auch der Arbeitsplatz ist eben ein Platz in einer großen Maschinerie, der irgendwie funktionieren muss, damit das Ganze am Laufen bleibt, am Laufen gehalten wird, aber dann letztendlich gar nicht sinngebend sein kann. Und diese Einstellung nehmen die Schüler natürlich ins Arbeitsleben mit. Vor allen Dingen fehlt dann auch, und das ist in England vielleicht noch etwas anders als in deutschsprachigen Ländern, es fehlt auch ein bisschen der Sinn dafür, dass eben eine Institution oder ein Laden oder generell irgendein Arbeitsplatz davon lebt, dass alle mit an einem Strang ziehen.
Jetzt liegt der Milburn Report auf dem Tisch und Sie haben es ja auch schon erwähnt, ist in der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Diskurs ziemlich ins Zentrum gerückt, obwohl, wie Sie ja gesagt haben, eigentlich die Zahlen gar nichts wesentlich Neues sind, sondern eher auf strukturelle Probleme hinweisen. Wie wird er denn hier jetzt in dem öffentlichen Diskurs diskutiert?
Also zum einen sollte man sagen, dass unter der Starmer-Regierung ist jetzt einige Bildungsveränderungen schon vorgelegt wurden. Die wichtigste ist schon geschehen, liegt also in der nicht zu langen Vergangenheit, nämlich letztem Jahr im Januar wurde die sogenannte Mehrwertsteuerbefreiung der Privatschulen abgeschafft. Das heißt, bisher waren Privatschulen von der Mehrwertsteuer befreit. Die Mehrwertsteuer ist, wie auch in Deutschland, sehr hoch, 20%. Was bedeutet, dass die Schulgebühren um 20% gestiegen sind? Konkretes Beispiel, vorherige Schulgebühr war pro Schüler, und es gibt ja doch mehrere Familien, die nicht nur ein Kind haben, 20.000 Pfund pro Jahr plus 20%, sofort auf 24.000 pro Jahr gestiegen. Und viele Schulen können das durch ihre eigenen Reserven gar nicht abgleichen, sodass es natürlich auf die Familien, auf die Eltern abgeladen wurde. Und das hat zu einem starken Rückgang der Schülerzahlen an den Privatschulen geführt. Sofort nach der Einführung sind 11.000 Schüler von den Schulen genommen worden, dann innerhalb des Jahres weitere 20.000, das heißt insgesamt über 30.000 Schüler weniger an den Privatschulen. Jetzt denkt man, naja gut, also dann hat Starmer also mit seiner Regierung tatsächlich den Reichen eins ausgewischt. Das ist aber nicht so, denn die Schüler, die von diesen Schulen genommen wurden, sind hauptsächlich der Mittelstand. Das sind hauptsächlich die Familien, die ihr Geld gespart haben, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen, sie auf die Privatschulen geschickt haben, um die guten Namen auf dem Lebenslauf zu haben. Und die sind auch durch diese 20% jetzt nicht mehr in der Lage, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Die Superreichen, die interessiert die extra 4.000 Pfund nicht. Sie redeten von der aktuellen Debatte, also die Strategien, die Stammer vorgeschlagen hat. Und ich denke, diese Reformen, das werden die Lorbeeren sein, auf denen er sich ausruht. Denn das ist also von der Politpropaganda her seine große Errungenschaft, die er immer an die große Glocke hängt. Er hat von noch mehr Besteuerung von Privatschulen geredet, was auch immer das heißen soll und wie auch immer das sich dann auswirken wird. Eine wirklich gute Initiative ist, dass es eben neue Lehrer geben soll. 6.500 neue Lehrstellen sollen belegt werden, wobei Kritiker sagen, dass die Regierung keinen klaren Umsetzplan hat. Und es geht auch darum, dass jetzt schon viele Lehrer fehlen. Das heißt, was passiert in der Zwischenzeit? Es sind immer diese großen Strategien, diese großen Zukunftspläne, die dann aber im Tagtäglichen sich ein bisschen verlaufen. Dann soll der Lehrplan Reformen unterzogen werden. Da wird sehr viel von mehr Medienkompetenz gesprochen, mehr Ausbildung im Finanzbereich und dann aber auch Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit, was natürlich auch wieder darauf hindeutet, dass eben diese ganzen Bereiche bisher in der Schule etwas vernachlässigt wurden. Er hat also auch von mehr Kunst- und musischer Ausbildung gesprochen, was natürlich sehr gut ist. Wobei hier dann die konservativen Kritiker befürchten, dass mehr ideologische Einflüsse mit dieser Reform einhergehen. Aber dann sagen andere, diese Prüfungsmentalität wird dann eigentlich noch verstärkt werden. Also da gibt es, glaube ich, mal beide Seiten. Das sind so einige der Elemente, die bisher angesprochen wurden.
Jetzt haben wir ja doch noch etwas Sprengstoff in diesem Report. Insofern, es ist ja ein ehemaliger Labour-Minister, oder, der diesen Bericht vorgelegt hat. Inwiefern spielt das auch hier eine Rolle in Bezug auf das Abdämpfen des Berichts oder für die Opposition, dann hier Futter zu bekommen, um die Regierung zu kritisieren?
Das ist sicherlich immer ein Faktum. Deswegen, meine Herangehensweise ist immer diese Zahlen, die dann in den Medien hochgespielt werden, als, oh, das ist ein großes Problem, jetzt von beiden Seiten, die einmal zu prüfen. Und wenn man sich das anguckt im Vergleich zu den vergangenen Jahren eben, ist da eigentlich kein großer Unterschied. Das kann man jetzt positiv oder negativ auswirken. Man kann sagen, negativ, ja, also es war immer ein Problem, ja, also dieses Problem muss gelöst werden. Bitte, wenn wir das Problem schon seit 15 Jahren haben, seit 20 Jahren, dann warum macht niemand etwas? Man kann es aber auch positiv auslegen und sagen, also so brachial, katastrophal, wie das also die Medien teilweise darstellen oder dann auch die Opposition, ist es dann nun tatsächlich nicht.
Jetzt haben Sie vorhin noch einen sehr interessanten Punkt angesprochen, auf den ich abschließend zu sprechen kommen möchte. Homeschooling als Alternative. Und es gibt ja auch die Free Schools, die vor circa 15 Jahren eingeführt worden sind. Inwiefern stellt dieser Bildungsweg wirklich eine Alternative dar?
Da gibt es tatsächlich sehr viel zu sagen und wahnsinnig wichtige Punkte. Also zum einen denke ich, dass generell unabhängige Schulen, die jetzt auch immer mehr in Netzwerken konsolidiert werden, was gut ist, denn da gibt es dann ein gewisses Netzwerk unter den Schulen, die sich gegenseitig helfen, gegenseitig auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zum einen bildet das einfach eine Alternative zum staatlichen Schulsystem. Und diese Alternative zu haben, ist prinzipiell meines Erachtens sehr gut. Das ist das eine. Das zweite ist, dass, und das hat teilweise die Regierung jetzt auch schon gesehen, dass mehr Verantwortung und mehr Einfluss der Erziehung der Kinder und der Bildung der Kinder in die Hände der Lehrer gelegt wird. Also ich habe jetzt gesehen, dass zum Beispiel in einer Debatte wurde vorgeschlagen, dass das Schulgeld, was ja von den Steuern abgeht, von den Abgaben abgeht, wieder zurück in die Hände der Eltern gelegt werden soll, um dann in die Schulen investiert zu werden, wo sie dann die Kinder wirklich haben wollen. Und das sind nicht unbeträchtliche Summen. Das sind teilweise 4.000 bis 6.000 Pfund pro Jahr. Nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht wahnsinnig wenig. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine gute Strategie. Generell beim Homeschooling, was hier in England möglich ist. Und da gibt es auch Hybridsysteme. Also es gibt zum einen, ich kenne selber Familien, die also mit Homeschooling angefangen haben, gerade weil ja in den jungen Jahren sehr wenig Lehrstoff eigentlich durchgenommen werden muss. Mit dem Homeschooling anfangen und dann die Kinder mit einem Vorsprung sozusagen in die Schule schicken. Ich habe andere Fälle gesehen, auch im eigenen Umfeld, wo die Eltern einfach gesehen haben, was in den Schulen gemacht wird und waren darüber entweder so schockiert oder so desillusioniert, dass sie gesagt haben, das machen wir lieber selber ja, und sparen uns die Zeit, das Kind in die Schule zu fahren oder dann dafür auch noch zu bezahlen. Und dann ist natürlich ein Kernpunkt der Inhalt. Welche Inhalte vermittelt werden. Und da ist das Homeschooling natürlich trumpft. Denn beim Homeschooling, es gibt mehrere Arten der Curricula, die auf der klassischen Bildung sich konzentrieren, die also, sagen wir jetzt mal, klassische Literatur durchnehmen, die auch verschiedene Arten der Mathematikbildung anwenden, dass es auch also aufs Kind zugemünzt werden kann. Einige Kinder sind mathematisch vielleicht begabter, andere weniger begabt. Dann gibt es aber auch verschiedene Arten, Mathematik zu lernen. Und gerade für Jungs, also ich selber, das ist ja auch schon meine Generation, habe in der Schule immer sehr gelitten, denn ich habe einfach nicht diese Lernweise, die die Lehrer eben am besten fanden oder am besten konnten, hat für mich nicht gewirkt. Und ich darf jetzt vielleicht noch eine kleine Fußnote hinzufügen. Es geht einfach darum, die Mentalität aufzubauen, dass die Eltern mehr Verantwortung dafür übernehmen, was ihren Kindern beigebracht wird. Einige Eltern machen das von sich aus, aber ich denke, diese Kultur, diese Mentalität sollte wieder eingeführt werden. Und dann kümmern sich die Eltern letztendlich, auch die nicht Homeschooling machen, die kümmern sich mehr darum, was dann in den Schulen passiert.
Das nehme ich als Schlusswort zu unserem Thema. Großbritannien hat ein Needs-Problem. Über die aktuelle Misere im britischen Bildungswesen sprach ich mit Dr. Jan Binz. Die Ergebnisse des Milburn Reports zeigen, dass Großbritannien im europäischen Bildungsvergleich zu den Schlusslichtern gehört. Eine Mehrheit der jungen Briten ist derzeitig vollständig vom Arbeitsmarkt abgekoppelt. Herr Binz, herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.
Sie hören das Lehrerzimmer im Kontrafunk. Stellen Sie sich vor, geschätzte Hörer, Sie besuchen die Kunstausstellung Kassierer und der Durchbruch des Impressionismus in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Sie betrachten Auguste Renoirs Gemälde Der Nachmittag der Kinder in Vargemont. Sie stellen Ihren Audioguide ein und hören folgenden Ausschnitt aus der Audiotour. Zitat: Drei Mädchen in einem lichtdurchfluteten, elegant eingerichteten Wohnzimmer. Es sind die etwa 10-jährige Marguerite, die Gedanken verloren in einem Liederbuch liest, die 4-jährige Lucie mit ihrer Puppe und die 14-jährige Mart im rot gepunkteten Kleid, die ganz in ihre Näharbeit versunken ist. Zitat Ende. In der Alten Nationalgalerie können Sie als Besucher im Audioguide anhand des barrierefreien Texts in einfacher Sprache das gleiche Bild betrachten. Zitat: Drei Mädchen sind in einem Wohnzimmer. Ein Mädchen liest in einem großen Buch. Das kleine Mädchen in der Mitte hat seine Puppe auf dem Schoß seiner großen Schwester gelegt. Die ist ganz konzentriert auf ihre Handarbeit. Die drei Mädchen gab es wirklich. Sie hießen Marguerite, Lucie und Marthe Bérard. Zitat Ende. Einfache Sprache ist seit Jahren auf dem Vormarsch. Sie wird beispielsweise bei der Formulierung von Behördenformularen, bei Informationen in Arztpraxen oder bei Formularen von Versicherungen angewendet. Denn als barrierefreie Sprache soll sie möglichst vielen Menschen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Doch kann der Ansatz einer Vereinfachung, einer Nivellierung der Sprache nach unten tatsächlich gesellschaftlichen Ausschluss verhindern? Und welche Folgen hat der expandierende Gebrauch von einfacher Sprache auf das Schulsystem und die Bildungsansprüche einer Gesellschaft? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Mario Andreotti. Er ist Dozent für neuere deutsche Literatur, Buchautor und ehemaliger Gymnasiallehrer. Mario Andreotti, herzlich willkommen im Lehrerzimmer des Kontrafunks.
Herzlichen Dank.
Wenn wir über einfache Sprache sprechen, dann ist es sinnvoll, am Anfang einmal zu erklären, was macht einfache Sprache eigentlich aus? Wie definiert sie sich? Was sind die wichtigsten Merkmale?
Bei der einfachen Sprache geht es darum, die Standardsprache zu vereinfachen, damit sprachbehinderte Menschen, aber auch Menschen, deren Sprache nicht Deutsch ist, also die über eine Fremdsprache verfügen, Zugang zu den Texten haben. Die einfache Sprache zeichnet sich meines Erachtens durch 8 Merkmale aus, die ich folgendermaßen zusammenstelle. Zunächst einmal, es dürfen keine langen Wörter sein. Also Komposita, Wortzusammensetzungen sind verpönt. Also ein Wort wie Polizeinotruf wäre eben, wie bereits gesagt, verpönt. Das zweite Merkmal, es sollen möglichst keine Fremdwörter eingesetzt werden. Es heißt dann also nicht virtuos, sondern eben meisterlich. Und anstatt exzellent heißt es dann eben ausgezeichnet. Als drittes Merkmal, man verwendet nur kurze Sätze, wobei jeder Satz eine Aussage enthält. Ich mache das an einem Beispiel fest. Hans arbeitet bei Bühler. Die Firma stellt Kaffeemaschinen her. Sie zählt 500 Mitarbeiter. Diese 3 Sätze könnte man in einer Satzperiode zusammenfassen. Man könnte daraus Haupt- und Nebensätze machen, aber die einfache Sprache geht davon aus, dass nur Hauptsätze erlaubt sind. Ein viertes Kriterium, die Tatsache, dass dir in der einfachen Sprache möglichst keine Passivformen vorkommen. Also ein Satz wie die Täter wurden in Haft genommen, geht so nicht. Man müsste dann schreiben, die Polizei hat die Täter verhaftet. Ein fünftes Kriterium ist ganz, ganz zentral, nämlich die Tatsache, dass in der einfachen Sprache kein Konjunktiv verwendet werden darf. Also ein Satz, die Wanderung hätte stattfinden sollen, den kann man in der einfachen Sprache gar nicht ausdrücken. Der Satz im Indikativ, die Wanderung hat nicht stattgefunden, geht nicht. Im Indikativ haben wir es mit einer Feststellung zu tun, im Konjunktiv bekanntlich mit einem Wunsch. Das ist etwas ganz anderes. Dann ein sechstes Kriterium. Der Genitiv soll durch präpositionale Fügungen ersetzt werden. Es heißt dann nicht das Haus des Vaters, sondern das Haus vom Vater, also fast wie in der Mundart, das Haus vom Vater. Ein siebtes Kriterium, man soll auf Verneinungen, auf Negationen verzichten. Also ein Satz wie für Anfänger nicht geeignet, sollte dann etwa umgeschrieben werden, nur für Fortgeschrittene geeignet. Und schließlich etwas ganz, ganz Zentrales. Es dürfen keine Metaphern verwendet werden. Und gerade die Metaphern sind es, die ja unsere Sprache anschaulich machen, die das Verständnis für unsere komplexe Welt erleichtern. Aber genau das darf nicht passieren, das heißt, darf nicht verwendet werden. Also ein Satz wie, der Handel mit Drogen blüht, geht nicht offenbar. Es müsste dann etwa heißen, Drogen sind gefragt. Das wären zusammengefasst etwa die 8 wichtigsten Merkmale der sogenannten einfachen Sprache.
Will man also einen Text in einfacher Sprache verfassen, muss man wirklich auf diese 8 Merkmale achten. Das ist noch relativ anspruchsvoll, bin ich der Meinung. Jetzt wird aber häufig auch von der sogenannten leichten Sprache gesprochen. Da gibt es ja wesentliche Unterschiede. Worin unterscheidet sich leichte Sprache von einfacher Sprache?
Es ist zunächst einmal ein historischer Unterschied. Die leichte Sprache ist in den USA schon in den 1970er Jahren entstanden für Menschen mit geistiger, das ist ganz entscheidend, mit geistiger Behinderung. Also schon in den 1970er Jahren für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt worden. 20 Jahre später, also etwa ab 1990, kommt dann diese sogenannte leichte Sprache auch nach Europa und damit auch in die Schweiz. Achtung, die leichte Sprache weicht von der Standardsprache wesentlich deutlicher ab als die sogenannte einfache Sprache. Das ist ganz wichtig. Die einfache Sprache, wenn ich noch etwas Historisches sagen darf, ist eigentlich erst aktuell geworden seit den PISA-Studien ab 2001, wo man festgestellt hat, dass immer mehr Jugendliche nur noch mangelnde Lesekompetenz haben. Ich darf auch einen syntaktischen Unterschied zeigen. Sätze in der sogenannten leichten Sprache dürfen maximal 8 Wörter haben. In der einfachen Sprache sind es immerhin 15 Wörter. In beiden Sprachformen gibt es bekanntlich keinen Genitiv und kein Passiv. Eine Besonderheit der sogenannten leichten Sprache ist die Tatsache, dass Komposita, also Wortzusammensetzungen mit Bindestrich geschrieben werden müssen und auch entsprechend ausgesprochen werden müssen. Also nicht einfach Hausnummer, sondern Haus-Nummer, Geburts-Datum. Die Abgrenzung, das sieht man immer wieder in der Presse, in den Medien, die Abgrenzung zwischen leichter und einfacher Sprache ist nicht immer leicht. Ich habe festgestellt, dass die beiden Sprachformen häufig verwechselt werden.
Jetzt haben Sie schon einiges über die Entstehungsgeschichte auch ausgeführt. Was ist denn eigentlich die Kernidee dieser einfachen Sprache?
Es gibt 3 politische Intentionen. Die erste Intention besteht darin, dass Menschen mit kognitiv bedingten Schwierigkeiten eben Texte lesen und verstehen können. Die zweite, eine ganz zentrale Intention, ist, dass man will, dass Mitteilungen von Ämtern und Institutionen sowie juristische Texte über die sogenannte einfache Sprache besser gelesen und verstanden werden können. Und die dritte Intention, vergessen wir nicht, Lesen ist eine Schlüsselqualifikation. Wer nicht lesen kann, kann am gesellschaftlichen Leben letztlich nicht teilnehmen. Also folgt man daraus, dass wer am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, kann das über diese einfache Sprache. Die einfache Sprache ermöglicht ihm, am gesellschaftlichen Leben doch in irgendeiner Form teilnehmen zu können.
Wenn man diese Intentionen und vor allen Dingen auch dann die Kriterien der einfachen Sprache anwendet, hat das natürlich Folgen für die Sprachentwicklung auch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Gebrauch dieser einfachen Sprache. Wo sehen Sie da die Folgen?
Zunächst stellen wir mal fest, das hat die PISA-Studie 2022 gezeigt, 25% der 15-Jährigen in Deutschland verfügen nur über eine geringe Lesekompetenz. Also jeder 4. jugendliche Deutsche kann nur ungenügend lesen. In der Schweiz verlässt jeder 5. Jugendliche die Schule ohne ausreichende Sprachkenntnisse. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber, und jetzt kommt die Folgerung, die einfache Sprache löst dieses Problem nicht. Sie ist keine Lösung. In der einfachen Sprache bewegen sich Jugendliche in einer verarmten, ja verfälschten, überdies sehr langweiligen Sprache. Sie lernen nie, komplexe inhaltlich sprachlich wiederzugeben. Ich sage es deutsch und deutlich. Einfache Sprache ist ein Verbrechen an unserer Jugend.
Da wählen Sie sehr deutliche Worte. Jetzt gibt es aber auch das Gegenbild einer einfachen Sprache. Wir stellen ja häufig in bestimmten Bereichen, nehmen wir einmal die Juristerei oder auch im Wissenschaftsbetrieb, eine Sprache fest, die eigentlich letztendlich als Fachsprache für Laien, für den Normalbürger sehr unverständlich ist. Was hat denn das eigentlich wiederum für gesellschaftliche Folgen?
Zunächst muss ich ganz deutlich sagen, ich habe das bereits gesagt und ich wiederhole das gerne, die einfache Sprache löst dieses Problem nicht. Da müssen wir die Lösung irgendwo anders finden. Ich sehe also für die einfache Sprache keinen Sinn. Es gibt keinen Funktionsbereich, der sinnvoll ist für diese Sprachform. Die intellektuelle Zweiteilung, das ist mir nun ganz entscheidend, die intellektuelle Zweiteilung unserer Gesellschaft, hier die sprachlich Gebildeten, dort die Sprachbehinderten, kann ich nicht gutheißen. Das ist soziale Diskriminierung, Parodie auf behinderte Menschen, die wohlmeinend daherkommt. Nicht diskriminieren ist eine verständliche Sprache. Und da ist der Deutschunterricht an unseren Schulen gefordert. Es geht darum, dass der Deutschunterricht wieder zurückkehrt zum Kerngeschäft. Einüben von Lese- und Schreibkompetenz, Lesekompetenz auch an literarischen Texten. Mit der Stoffhuberei, die wir heute zum Teil haben, mit den überfrachteten Lektionen im Fach Deutsch, muss endlich Schluss sein. Wir müssen zurückkehren zu den Grundkompetenzen. Und das ist, ich habe es bereits gesagt und wiederhole es gerne, das Einüben von Lesens als Kerngeschäft. Ich habe noch zwei Punkte. Zuerst zum Punkt unverständliche Sprache, Amtssprache, Juristerei, Wissenschaft. Diese Sprache zeichnet sich häufig durch hochtrabenden Wortschwulst aus, um eben Eindruck zu schinden. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel, einen Satz aus der Bundesverwaltung, folgendermaßen. Dass es längerfristig, primär aus Gründen der demografischen Alterung, einen finanziellen Mehrbedarf gibt, hat der Bundesrat nicht in Abrede gestellt. Im Klartext heißt das einfach, die Leute werden immer älter, sodass die AHV mehr kostet, was der Bundesrat nicht bestreitet. Selbst Leute mit normalen Sprachkenntnissen haben Mühe mit diesem Amtsdeutsch, nehmen solche Texte auch nicht mehr zur Kenntnis. Denn, und jetzt kommt für mich fast eine mathematische Regel, gutes Deutsch ist verständliches Deutsch. Darum muss es gehen und das muss die sogenannte einfache Sprache ersetzen.
Aber wo sehen Sie jetzt hier Lösungswege? Sie haben schon bereits erwähnt, dass der deutsche Unterricht zu seinem Kerngeschäft zurückkommen muss. Was brauchen wir noch?
Wir brauchen zwei Dinge. Sprachpflege und Sprachbildung sind in der Schule heute dringlicher denn je, vor allem auch im Hinblick auf die zunehmenden Anglizismen. Lesen muss wieder zu den Grundkompetenzen gehören. Wenn ich das ganz konkret ausdrücken darf, wir brauchen in den Schulen, und zwar schon in den Volksschulen, sogenannte Lesezeiten, wo die Schülerinnen und Schüler gezwungen werden, wirklich Texte zu lesen, ein Buch zu lesen und auch zu verstehen. Und ich stelle fest, im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung wird fast nicht mehr gelesen. Die Leute kleben am Handy irgendwo und lesen nicht einmal mehr die Zeitungen, geschweige denn ein Buch. Das muss sich ändern.
Ich sprach mit dem Sprachwissenschaftler und ehemaligen Lehrer Professor Mario Andriotti. Er ist der Meinung, dass der Gebrauch der einfachen Sprache zur Verarmung unserer Sprache und zu einer intellektuellen Zweiteilung unserer Gesellschaft und damit zwingend zu sozialer Diskriminierung führt. Herr Andriotti, ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen auch meinerseits.
Er war und ist ein leidenschaftlicher Handwerker. Und Sie konnten ihn bereits das eine oder andere Mal in Kontrafunk aktuell hören. Ich spreche von Karl Krökel. Er ist Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft Anhalt-Dessau-Roßlau und hat vor 4 Jahren zusammen mit anderen die Initiative Handwerker für den Frieden ins Leben gerufen. Hören Sie jetzt, wie sich Karl Krökel an seine Schulzeit erinnert.
Mein Name ist Karl Krökel. Ich wurde ab dem 3.9.1955 in Aachen an der Elbe, damals war das der neue Bezirk Halle, heute Sachsen-Anhalt, in die Pestalozzi-Schule eingeschult. Lang ist es also her, alles noch in guter Erinnerung. Das Aufwachsen und der Schulbesuch ab 1955 in der Pestalozzi-Schule sind natürlich tief mit der Nachkriegszeit und den Anfängen sozialistischen Schulsystems der DDR verbunden, wobei das, was ich jetzt eben gesagt hatte, hinter dem ganz normalen, behüteten Alltag verschwand und für mich im Grunde genommen selbstverständliche Lebensrealität war. Und das bezieht sich auch auf Rituale wie Fahnenappelle, die zählten natürlich dazu. Und ich war als kleines Kind da schon als Trommler beim Fahnenappell auserkoren. Also sie wirkten auch auf mich wie feierliche Veranstaltungen, natürlich mit blauem Halstuch als Jungpionier. Ich denke, dass für die damalige Zeit vor allen Dingen dieser tägliche Schulweg in Aachen für uns Kinder ein doch sehr prägendes Erlebnis war, das sich stark vom heutigen Alltag unterschied, also zu Fuß bei jedem Wetter. Elterntaxis gab es ja nicht und der kürzeste Weg für mich betrug ca. 1,8 Kilometer. Was auch in Erinnerung geblieben ist, wir liefen morgens gemeinsam los, egal ob bei Sommerhitze oder im tiefen Winter, bei Schnee und Eis. Es hat uns einfach nichts ausgemacht. Man verabredete sich an festen Straßenecken in Aachen, lief in Gruppen und wir warteten einfach aufeinander. Dieser Weg zur Schule und nach Hause war zum Quatschen da und auch vor allen Dingen, um Streiche auszuhecken. Ich erinnere mich noch an den sogenannten Klingelzug, wo wir im Vorbeirennen alle Klingelknöpfe drückten. Und manchmal gab es auch ein paar hitterte Ohren, wenn dann die jungen Erwachsenen schneller waren, als wir wegrennen konnten. Das war nicht immer ungefährlich. Oder das beliebte Spiel um die Aachener Nikolaikirche. Eckerte vom Meckertebuch von Wo kommst du? Das war ein Versteckspiel, wo um die Kirche gerannt wurde. Also letztendlich, Streiche waren eigentlich ein fester Bestandteil unseres Alltags. Wir hatten ja keine digitale Ablenkung und alles in allem spielte sich das Leben nach der Schule also komplett draußen ab. Auch im Winter gehört das Rutschen auf selbstgetretenen Eisbahnen auf dem Heimweg einfach dazu. Natürlich, wenn man hingefallen ist, mit den entsprechenden Blessuren, versteht sich. Ich erinnere mich auch noch sehr genau an die Schulausstattung. Also es gab hölzerne Schulbänke mit integrierten Tintenfässern. Also die sahen schon auch sehr alt aus und eine sehr große Schiefertafel. Und vor allen Dingen wurde sehr großen Wert gelegt auf Fleiß, Ordnung und Pünktlichkeit. Das stand eigentlich neben den Noten in den einzelnen Fächern an erster Stelle. Und ich habe alle meine Zeugnisse noch von damals. Die sind alle mit Füllfederhalter geschrieben. Die habe ich noch. Und es gab da immer eine Gesamteinschätzung, wie im Zeugnis von 1958, Klasse 3a versetzt nach Klasse 4. Da ist so eine Beurteilung. Also Carly ist im Unterricht sehr still. Seine Arbeiten sind peinlich, sauber und ordentlich. Er rechnet gewissenhaft. Gesamtverhalten 2, Betragen 2, Fleiß und Mitarbeit 2, Ordnung 2, Rechnen Mathematik 1. Draußen auf dem Schulhof in den Pausen war ich dann nicht mehr so still. Mein Lehrer, Herr Voss, ich erinnere mich ganz genau, hat mir dann schon mal richtig die Ohren langgezogen, wenn wir uns auf dem Schulhof da rumgeprügelt hatten. Also das war 1958 und heute wird die Debatte, wundere ich mich, über die Wiedereinführung von Kopfnoten also auch dagegen argumentiert, weil das zusätzliche Bürokratie für Lehrkräfte mit sich bringen würde, wie auch ein hohen Diskussions- oder Dokumentationsaufwand, aus meiner Sicht ein Witz. Heute fällt wegen Lehrermangel der Unterricht oft aus. Wir hatten damals die 6-Tage-Woche, der Samstag war regulär. Wir hatten auch Lehrermangel, da die NS-Lehrer rigoros entlassen wurden und eilig ausgebildete Neulehrer eingesetzt wurden. Auch persönlich hatte ich Probleme in der Schule, die bis in meine Uni-Zeit gewirkt haben. Zum Beispiel war das Fach Russisch, um das mal vorsichtig auszudrücken, bei mir durch mangelnden Lernerfolg geprägt. Ich sah einfach keinen praktischen Sinn im Erlernen der Sprache. Meine Russischlehrerin ließ aber nicht locker, Frau Bader, und bestellte mich regelmäßig zum Nachhilfeunterricht zu sich nach Hause. Anders verhielt es sich im Fach Mathematik Erdkunde unser Lehrer Herr Bönicke. Der kam immer aus dem Nachbarort Susike mit so einem Fahrradhilfsmotor Student, wo also der Motor direkt über dem Vorderrad montiert war. Er war auch der einzigste Lehrer, der noch Knickebockerhosen trug. Ab und zu war ich da vom Unterricht befreit. Der drückte mir dann immer einen kleinen Benzinkanister und eine 2 Mark DDR-Münze in die Hand mit der Aufforderung zum Volltanken an der Tankstelle. Die war also 1 Kilometer von der Schule entfernt. Und beim Verlassen der Klasse habe ich im Grunde genommen genau das getan, was Pfeiffer in der berühmten Singestunde die Feuerzangenbowle abgezogen hatte. Ich setzte beim Verlassen der Klasse mein Grinsen auf und spazierte triumphierend aus dem Klassenzimmer. So war das damals. Aber mein absolutes Lieblingsfach war Sport. Unser Lehrer, Herr Schülke, hatte immer so eine feuchte Aussprache. Wir hatten dann versucht, wenn der Herr Schülke Unterricht gab, nicht unbedingt in der ersten Reihe sitzen zu müssen. Vielleicht noch ein letztes, die Kinderferienlager, das war für mich ein unvergessliches und großartiges Erlebnis, das von Gemeinschaft, Abenteuer, Unbeschwertheit geprägt war. Da zählten auch Geländespiele zu, Badespaß, Lagerfeuer, Romantik, Nachtwanderung, ob das nun in Heringsdorf an der Ostsee war oder im Harz. Das war schon eine tolle Sache. Und vielleicht ein allerletztes, was mich heute auch noch oder schon 30 Jahre als Kreishandwerksmeister berührt. Im September 1958 wurde der Unterrichtstag in der Produktion eingeführt. Also Schüler ab der 7. Klasse verbrachten einen Tag in der Woche in einem volkseigenen Betrieb oder in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, um praktisch zu arbeiten. Wir empfanden das als Abwechslung zum Schulalltag und Pause vom Notendruck und Stillsitzen. Wir trugen echt blaue Arbeitskleidung, bedienten echte Maschinen und bekamen im Grunde genommen eine gewisse Verantwortung übertragen. Also als Handwerk fordere ich schon seit 30 Jahren vehement eine Rückkehr zu diesen praxisorientierten Unterrichtsfächern mit DDR-Wurzeln, konkret zu diesem klassischen Werkunterricht.
Wir sprachen in dieser Sendung mit Dr. Jan Benz über eine verlorene Generation frustrierter und perspektivloser junger Menschen in Großbritannien. Und mit Professor Mario Andreotti warfen wir einen kritischen Blick auf den expandierenden Gebrauch von einfacher Sprache. Unter der Adresse lehrerzimmer@kontrafunk.radio können Sie uns Ihre Inputs, Fragen oder Themenvorschläge mitteilen. Wie immer freuen wir uns über Ihre Post. Und auch diese Sendung können Sie in unserer Mediathek als Podcast nachhören oder herunterladen und sehr gerne weiterverbreiten. Schön, waren Sie dabei. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Klaus Rüdiger.